Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Hello again. Ich sag ganz einfach Hello again, liebes Peterchen. Und damit moin, liebe Cinephil Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder, die cinephilen Vielgucker auf dem Fantasy-Filmfest der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. War schön gewesen, ne, Peter?
Ja, bis dato. Wir sind ja noch nicht durch. Wir haben ja jetzt einige Tage hinter uns, aber es liegen ja noch zwei zumindest vor uns.
So sieht's aus. Wir melden uns zwischendrin vom Pitstop Fantasy Filmfest zu Köln. Läuft gerade noch. Wir haben einige Filme geguckt. Mhm. Und der Peter hat den absoluten Masterplan. Und zwar folgendes.
Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
Wir besprechen im ersten Teil, ne, weil wir das natürlich wieder aufgrund der riesigen Anzahl an Filmen in zwei Podcasts aufteilen, besprechen wir im ersten Teil quasi über alles, was wir bis dato gesehen haben, was nicht Horror ist. Und im Part 2, den ihr dann nächste Woche hören werdet, haben wir vornehmlich Horror, ne, weil ja der Monat Halloween dann angefangen hat.
Ja, der Monat heißt Oktober.
Ach ja, stimmt. Ja.
Aber wir sind solche Horrorfans. Ja, der Peter ist so ein Horrorfreak und er liebt John Carpenters Halloween so sehr, dass im Kalender steht auch gar nicht mehr Oktober, steht einfach nur Halloween.
Richtig. 31 Tage, jeder Tag heißt einfach nur Halloween. Ja. Deshalb ist jeden Tag halt Horror angesagt und deshalb gibt es natürlich auch am Freitag die geballte Ladung Horror. Wir werden natürlich noch ein, zwei Nachkömmlinge, die wir jetzt Dienstag und Mittwoch gegebenenfalls sehen, noch für euch kurz besprechen. Aber dann widmen wir uns wieder komplett dem eigentlichen Thema im Oktober, dem Horror.
So sieht's aus, Peter. Wir haben ja nicht alle Filme des Fantasy-Filmfests gesehen, aber fast alle. Also ungefähr so um die 20 insgesamt von über so 30, 32, ne?
Genau.
Und los ging's mit dem neuen Film von Monsieur Luc Besson.
Ja, der Mann traut sich wieder, Filme zu machen. Wie lange ist es her, dass er es nicht gemacht hat? Ich glaube, nur 2 Jahre, ne?
Oh, boah, ich habe jetzt natürlich, hätte man jetzt recherchieren können, ne? Ja. Wenn man seiner journalistischen Pflicht nachkommen würde.
Ja, aber ich meine, der letzte war Valerian oder war das sogar der Anna?
Was, Valerian ist doch schon Jahre her, das ist 2017.
Ja, genau. Aber was kam danach?
Jahre her.
Anna ist sein letzter, der war 2019.
Okay, was war dein letzte gute Luc Besson-Film?
Das fünfte Element.
Anybody else wanna negotiate?
Ja, der hat Spaß gemacht.
Und das ist jetzt schon 25 Jahre her?
Ich hatte an Leon gedacht, aber fünfte Element kam danach, ne?
Ja, genau.
Ja,
okay. Genau.
Ja, und jetzt, Peter, was geht in Dogman ab?
Eine ganze Menge. Wir verfolgen hier einen Mann. Am Anfang sieht das aus wie ein Crossdresser. Also der kommt auf jeden Fall sehr weiblich rüber, in dem, was er so anzieht, und er schminkt sich auch. Ich muss sagen, ich habe den Namen gerade nicht parat.
Der Douglas ist das.
Okay, der Douglas. Der hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Hunden. Das sind so quasi seine einzigen sozialen Kontakte. Mit denen hat er sich zurückgezogen, beziehungsweise er leitet so eine Auffangstation für Hunde.
Nee. Ja, nicht mehr, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja gut, aber jetzt chronologisch gesehen, gut, chronologisch könnte man jetzt auch noch sagen, was ihm in der Kindheit passiert ist, weil er da quasi auch so ein bisschen, ja, nicht wie ein Hund aufgezogen wurde, aber er wurde halt unter den Hunden mehr oder weniger aufgezogen, weil sein Vater ihn gequält hat.
Ein religiöser Fanatiker.
Ja, weil er halt nicht seinen Vorstellungen von einem guten Sohn halt entspricht, durfte er halt bei den Hunden quasi aufwachsen und deshalb bondet er halt auch mit denen so krass. Und wir erleben jetzt quasi seinen... Ja, was erleben wir eigentlich?
Die Polizei hat ihn geschnappt.
Ach ja, stimmt.
Das ist es. Die Polizei hat ihn geschnappt und jetzt ist er in einer Zelle und da spricht er mit einer Therapeutin, die nicht sonderlich therapeutisch vorgeht. Also sie stellt ihm zwar Fragen, so auch zur Kindheit und so, aber sie hört ihm da ausgiebig zu, mhm, und durch seine Erzählungen, ja, das ist das, was der Film dann erzählt, seine Geschichte, ne? Kindheit, Jugend und dann, was er zuvor gemacht hat und warum er dann überhaupt da sitzt, ne? Mhm. Und warum die Polizei ihn denn geschnappt hat. Ja, es ist nicht ganz so therapeutisch, weil viele Fragen, die sie stellt, fragt sie, damit wir, das Publikum,
also Informationen
erfahren, was passiert. Ja, genau, damit der Film weiter erzählt wird. Ja. Das sind jetzt nicht wirklich psychologische Fragen, sag ich mal, oder Fragen, die zur Therapie dienen, glaube ich. Ich als ausgebildeter und magna cum laude studierter Psychotherapeut weiß das natürlich.
Natürlich.
Nein, meine bescheidene Laienerfahrung sagt mir, dass das natürlich dem Drehbuch einfach dienlich ist.
Klar.
Damit er eben die Geschichte erzählt. Und da hast du schon gesagt, da ist einiges los. Wie gesagt, Vater und Bruder, also beide religiös, absolut fanatisch, misshandeln ihn im Prinzip einfach, weil er nicht, ja, so drauf ist, wie sie das gerne hätten. Mutter verlässt ihn, er wird da in den Käfig gesperrt mit den Hunden, fängt dann aber allerdings an, so eine Beziehung mit denen aufzubauen, mhm, und wirklich die zu seinen besten Freunden werden zu lassen. Und dann hat er auch noch ja eine körperliche Einschränkung, weil genau. dann Unfall passiert ist und so weiter. Das heißt, er sitzt im Rollstuhl, kann mit Menschen nicht gut, er möchte nicht. Es ist alles, also das Leben ne, hat da schon wirklich Spuren hinterlassen. Mhm. Und dann wird's irgendwie auch ein bisschen wild.
Ja, weil der Film schon in gewisser Form die Gesetze der Wirklichkeit so ein bisschen dehnt.
Er ist überhaupt nicht in der Realität verankert, der Film, würde ich sagen.
Wenig. Die Begebenheiten sind ja schon alle real. Ne? Es ist halt hauptsächlich die Funktion der Hunde, sag ich jetzt mal, ne? Also wie er mit denen agiert und wenn man die halt verhalten sich letztlich wirklich wie Menschen.
Er kann mit denen sprechen und die hören genau darauf, was er sagt. Ne? Die verstehen ihn auch ohne Probleme.
Ja, er ist der Hundeflüsterer quasi.
Absolut, ja.
Genau. Aber das ist ja auch mehr so, ja, metaphorisch in Anführungsstrichen zu sehen, ne, weil es ja wirklich darum geht, dass hier sozusagen er in den Tieren und hier stellvertretend halt durch die Hunde halt eine Familie halt findet, die halt unter den Menschen nicht findet. Also letztlich ist er halt schon ein gebrochener Misanthrop, der einfach nicht menschliche Nähe jemals erfahren hat, niemals menschlichen Respekt erfahren hat oder auch Liebe und den halt tatsächlich komplett bei den Hunden gefunden hat.
Ja, und die setzt er dafür ein, auch an Geld zu kommen, an Wertsachen zu kommen. Er finanziert mit Überfällen, für die er seine Hunde abrichtet, finanziert er so sein Leben. Das erinnert so ein bisschen an The Doberman Gang aus dem Jahr 1972.
Stimmt.
Den habe ich hier mal, also ich habe den im Kino gesehen, ich zumindest zum Teil, aber ich darf nicht sagen, wo ich den gesehen habe. Ja, und gleichzeitig fängt er an, in einem Kabarett zu arbeiten sozusagen, also in so einer Drag-Show und führt da Songs von Edith Piaf, Marlene Dietrich und so weiter auf.
Gänsehautmomente.
Absolut. Das sind so mit die stärksten Szenen des Films. Aber geht gar nicht so sehr darum, so was da handlungsmäßig passiert. Also es passiert einfach einiges und am Ende gibt es auch tatsächlich so ein Action-Finale, das ja, teilweise auch ein bisschen an Leon, der Profi, erinnert.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist jetzt das, was der Luc Besson uns hier als Eröffnungsfilm vorwirft. Und wie hat das denn geschmeckt, Peter?
Eigentlich ganz gut. Ich fand, das war auf jeden Fall einer der emotionaleren Filme auf dem Fantasy-Filmfest. Vielleicht auch einer seiner emotionaleren Filme insgesamt, weil er ja zumindest so in den letzten Jahren eher so durch, ja, wie soll ich sagen?
Popcorn.
Ja.
Bubblegum-Kino.
Ja, und das halt ohne wirklich einen emotionalen Tiefgang, weil wir können uns hier wirklich auf den Douglas halt komplett konzentrieren und wie wir nehmen halt teil an seiner Leidensgeschichte, daran, dass er immer wieder gebrochen wird und immer wieder aufsteht und immer wieder kämpft und letztlich dann den Zuspruch bei bestimmten Menschen findet, die halt ein wenig anders sind. Und ich finde, das ist, glaube ich, somit das größte Thema, das hier angesprochen wird. Nicht nur unbedingt hier, was Tierliebe und so angeht und dass man vom Tier allgemein hin wesentlich mehr erwarten kann, also in positiver Hinsicht als vom Menschen, als dass es wirklich eine besondere, also ne, in dem Fall kann man von mir aus queer sagen, ne, weil das waren halt in der Regel hier alles Drag Queens und weiß ich nicht was.
Stellvertretend für Menschen, die nicht der Norm
entsprechen. Genau. Ja. Und das sind halt die einzigen Menschen, die ihn akzeptieren, wie er halt ist. Und da halt auch eine gewisse Form von Achtung halt auch erfährt. Es ist halt so der einzige kleine menschliche Lichtblick. Ich denke mal, das ist so das große Thema, was er hier beleuchtet.
Es klingt jetzt so ein bisschen wie so ein schwermütiges Drama.
Nö.
Ist der Film unter der Oberfläche vielleicht? Er hat sehr viele Facetten, die wir kennen.
Ja.
Ob es jetzt die Action-Szenen sind, ob es die Hunde überfallen, Leute, die Erpresser-Szenen sind, ob es die Kabarett-Szenen sind, das in Anführungsstrichen Verhör oder das Gespräch mit der Therapeutin. Das haben wir alles schon mal gesehen. Aber ich habe das noch nie so vereint in einem Film gesehen und zu so einer Charakterstudie verarbeitet, die für mich einfach beeindruckend ist.
Okay.
Der Film, der dreht manchmal wirklich so ein bisschen durch, also nicht Nicolas Cage-mäßig durch, sondern man muss schon viel glauben. Also der erzählt einem so Sachen, da denkt man so, ja komm, das ist jetzt auch Quatsch, ne? Aber der Film wirft einem irgendwann immer mehr Sachen vor und ich habe das alles gerne gekauft, weil das ein höchst sympathischer Film ist, weil hier der, wie heißt er, der Caleb Landry Jones, der die Hauptrolle verkörpert, das einfach unfassbar macht und diesen ganzen Film trägt auf seinen Schultern.
Muss er ja auch.
Ja, muss er und es funktioniert hervorragend.
Genau.
Und wir alles mit ihm mitmachen, ne? Wir sehen ja quasi sein ganzes Leben oder die wichtigsten Punkte seines Lebens und wir sind einfach dabei und das hat mich auf jeden Fall extrem beeindruckt. Ich finde den Film super. Das, was ich meinte, ist nicht in der Realität verankert. Es fühlt sich mehr so ein bisschen an wie Fantasy. Ja, vielleicht wie eine Fabel, wie ein Märchen. So ein bisschen in die Richtung geht das eher. Der hat auch ein paar Ebenen. Auch alles nichts, was irgendwie subtil ist. Ne? Sein Bruder bringt ja an diesem Käfig da irgendwie irgendwas mit Dog an.
Ja, ja.
His name is Dog oder so. Ja. Und dann sieht er das von der anderen Seite und dann God. Kann man natürlich das G-O-D lesen. Ne? Also so dieses Wortspiel mit Dog und God ist natürlich dabei. Was klar ist, auch dann am Ende, wenn er da auf die, das mit der Kirche, sage ich jetzt nur, ohne zu großartig zu spoilern.
Ja.
Das ist natürlich von der Symbolik her, es ist sehr einfach, aber ich finde, es funktioniert.
Ja.
Und das finde ich auch überraschend, dass das funktioniert, weil es eigentlich, ja, simpel ist, aber hier wirklich Luc Besson das hervorragend, ja, zusammenpackt.
Aber es funktioniert auch auf einer humoristischen Ebene und Unterhaltungsebene, weil der wirklich, vor allem dann halt, wenn die Hunde in Action treten, wenn er auf der Bühne steht, das hat alles sehr hohen Unterhaltungswert. Und da sieht man sich trotz dieser tragischen Geschichte halt einfach gerne an. Es ist halt schon so eher so was Tragikomisches, was wir hier sehen. Und ich finde, das ist ein Schuh, der dem Besson auf jeden Fall gut steht.
Man muss sich halt nur darauf einlassen, dass das jetzt wirklich kein realistisches Gangster-Drama ist oder sowas oder Action-Thriller. Wenn man mit der Erwartung da reingeht, also ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, worum es geht, und habe mich einfach gut drauf einlassen können. Wenn man was anderes erwartet, sowas wie Leon der Profi zum Beispiel, dann wird man, glaube ich, schon enttäuscht, weil man denkt, was ist das denn hier für ein Völlefanz?
Ja.
Ne, und das passt ja alles gar nicht. Ne? So, dann ist man vielleicht überfordert mit dem, was da kommt. Ich habe das einfach irgendwann gerne alles angenommen und habe es einfach alles gekauft. Fing schon mal sehr gut an, das Festival. Also starker Einstieg.
Auf jeden Fall. Da sind wir auf den Hund gekommen. Und dann ging es auch schon direkt weiter mit einem tschechischen Science-Fiction-Drama, würde ich fast sagen.
Oh, ist eigentlich eher ein Krimi.
Thriller. Ja, okay. Ja, gut, Thriller. Ja, gut, ist dasselbe wie Krimi, aber es ist auf jeden Fall wenig Action. Das schon mal vorweg, ein sehr dialoglastiger Film.
Könnte man einschlafen im Kino, wenn man den ganzen Dialog lesen muss, spätabends.
Soll das ein Hinweis darauf sein, dass mir das eventuell passiert ist?
Nicht nur dir, vielleicht auch dem Alessandro.
Ach, stimmt.
Ich war die Hälfte des Films damit beschäftigt, euch irgendwie wach zu halten.
Stimmt, da hast du vollkommen recht. Deshalb ist es auch, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, wenn du kurz erzählst, worum es denn geht.
Ja, du weißt das nämlich nicht mehr so genau, ne? Kann das zufälliger sein.
Das kann zufälligerweise sein.
Ich fand das so schön, dass du jetzt so Restore Point aufgenommen hast und ich habe schon gedacht, so, jetzt bin ich mal gespannt, was er erzählt, was er denn noch weiß.
Ich greife dann ein, wenn ich mich an Facetten erinnere. Also so ein paar Sachen habe ich noch im Kopf, auch so allgemeiner Natur, aber die Geschichte wäre jetzt schwierig für mich, das zusammenzukriegen.
Also der Film spielt in der Zukunft, ich glaube 2400 irgendwas, keine Ahnung, so in der Ecke und es geht darum, dass es mittlerweile möglich ist, also seinen physischen... Was denn?
Ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
Ja, seinen physischen Zustand, seinen Körper wiederherzustellen. Also wenn man stirbt, dann kann man quasi vom letzten Savepoint weiterspielen sozusagen. Wie im Videospiel, ne? Hast du gespeichert. Und das sollen die Leute hier alle 2 Tage machen, alle 48 Stunden. Dann kannst du von da wieder starten. Es gibt eine Firma, die das übernimmt. Allerdings nur, wenn es ein nicht natürlicher Tod ist. Sprich Mord, Totschlag, irgendwie sowas. Unfall, keine Ahnung.
Da fängt die Logik ja schon mal an, ne?
Wie meinst du?
Ja, die fehlende Logik.
Ja gut, es ist Sci-Fi. Das ist eine Sci-Fi-Geschichte. Ein bisschen weitergedacht. Naja, auf jeden Fall gibt es halt diese namensgebenden Restore Points. Und da gibt es das Restoration Institute, das das eben macht. Und das ist drauf und dran eben vom von einer staatlichen Firma. Die möchten gerne privatisiert werden, weil da lautet natürlich mehr Kohle. Ne? Dann sagen die halt so, ja, dann können wir aber auch besser agieren und hin und her und bla 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 und wollen das auf jeden Fall irgendwie privatisieren. Und dann wird allerdings der Chef dieses Instituts ermordet. Und dann tritt unsere Protagonistin hier auf den Plan und ermittelt. Und kommt dann so nach und nach so einer Verschwörung dieser ganzen Krimi-Geschichte dann eben ja auf die Schliche. Und dann geht es auch immer darum, wer hat denn wann wo abgespeichert oder nicht. Und daraus bezieht der Film dann auch häufig so seine Spannung bei den Kämpfen. Weil du hast immer nur den Wissensstand von dem Punkt, an dem du halt restored wurdest. Und das ist ganz interessant, weil da eine Figur auftaucht, die vor einem halben Jahr, also die sollte eigentlich gar nicht da sein, aber sie ist da und sie hat aber den Kenntnisstand von vor einem halben Jahr.
Krass.
So geil, du sagst das so, als hättest du den Film überhaupt gar nicht gesehen.
Ja, also das kommt mir jetzt gerade unbekannt vor, tatsächlich.
Ja, aber das mit der Figur läuft sie dann, ich sag jetzt nicht, wer das ist, wegen Spoiler und so, mit der Figur läuft sie dann auch den Großteil des Films halt umher.
Ja.
Also der hilft dann der ermittelnden Dame hier, ich habe den Namen vergessen, ist ja auch nicht so wichtig.
Richtig.
Und ja, das war natürlich dann so direkt so als letzter Film, ne, 22, 23 Uhr.
Am ersten Tag wohl bemerkt.
Am ersten Tag und dann wirklich viele Dialoge. Es passiert leider nicht so viel, was wir sehen. Also das Worldbuilding ist cool.
Ja.
Man sieht so, wie die futuristischen Autos aussehen. Das ist auch alles nachvollziehbar. Ne? Das könnte man sich echt vorstellen. In ein paar hundert Jahren ist vielleicht so. Und dann gibt es so Sachen wie Tür wird dann mit Finger geöffnet. Also legst dann so die Hand auf die Klinke und dann geht's auf. Du kannst Türspion, kannst du dann mit Kameras durchgucken. Also alle Technologie, die halt schon da ist. Nur da ist sie dann wirklich jedem normalen Haushalt eingebaut. Hologramme, solche Sachen. Also die auch wirklich täuschend echt aussehen. Und das ist auch alles cool. Mein Problem ist eben mit dem Film dieses Dialoglastige.
Richtig.
Dass der wirklich einfach die quasseln da einfach zu viel rum.
Fast 2 Stunden lang.
Ja, auch die Spielzeit und so. Ich hätte gern so mehr von dieser Welt erfahren. Also auch so ein bisschen vielleicht so ein paar philosophische Fragen, die der Film hier irgendwie gar nicht beackert. Ne, so was wäre wenn und wie gestaltet sich das so im Alltag? Das wird immer nur so angeschnitten, weil der Film sich dann eben immer auf diesen Krimi-Plot konzentriert. Und es eigentlich immer nur darum geht, hier, wir müssen da hin, müssen da Beweise sammeln oder da jemanden verhören. Das ist in Ordnung. Ich kenne sonst, glaube ich, nicht so viele tschechische Filme. Das ist, glaube ich, auch so eine Koproduktion mit mehreren Ländern. Ich glaube, Polen ist auch dabei. Ja. Und da muss ich sagen, der war okay, nur Zeitpunkt ganz schlecht. Also das ist so ein Film für so 17 Uhr vielleicht oder 14 Uhr, aber eben nicht als letzter Film. Mitten in der Woche, nachts, hat er leider nicht so funktioniert. Ne? Schöne Ansätze, der ist cool gemacht so. Ne? Optisch ist der, sieht das alles ordentlich aus.
Ja.
Für ein Regiedebüt schon auch cool.
Ja, damit hast du jetzt quasi alles gesagt, was ich maximal hätte sagen können. Da habe ich mir dann tatsächlich schon deutlich lieber den Lost in the Stars angeschaut.
Ja, Peter, was passiert denn da?
Aus China.
China.
Wobei, genau.
China. Ja. Nicht China und nicht China, sondern China.
China. Wobei da mir auch wieder aufgefallen ist, meine Fresse, die reden so schnell. Da hast du ja wirklich ultra schnell die Untertitel lesen müssen.
Ja, es ist natürlich ein Vorteil für Leute, die lesen können.
Aber es hat dafür gesorgt, dass man wach bleibt, ich zumindest. Ja, die Geschichte ist relativ auch, ja nee, die ist komplex, aber eigentlich simpel. okay. Wir haben Hefe.
El Hefe?
Genau. Nee, der heißt aber Hefe.
Hefe. Ja, ich glaube, die sagen auch immer Fei. Ja, stimmt schon.
Der vermisst seine gute Frau, die Li Musi. Und eines Tages, und ne, geht dann zur Polizei, aber keiner will ihm so wirklich helfen. Die sind gerade in Thailand, war das, meine ich, ne?
Genau.
Ja. Und die Polizei kann und will ihm irgendwie nicht helfen, aber eines Tages kommt auch angeblich seine Frau zurück. Sie behauptet zumindest, seine Frau zu sein. Er weiß, dass sie es nicht ist oder glaubt es zumindest, aber die Polizei, die dann irgendwie dann doch auf den Plan kommt, stellt relativ schnell fest, dass es seine Frau sein muss, weil sie Überwachungskameras kontrollieren, etc. pp., sodass sie halt rekonstruieren können, das muss die Frau sein. Auch die Menschen im Umfeld bestätigen das halt, aber er selber glaubt es halt nicht und ist jetzt quasi auf der Suche des Rätsels Lösung und vor allem halt auch, wo seine Frau halt bleibt.
Ja, es kommt erschwerend hinzu, dass er Medikamente nimmt,
genau,
die ihn angeblich auch so ein bisschen vergesslich machen und so, aber er ist sich hundertprozentig sicher, seine Frau sieht anders aus. Ich fand es auch ganz schön, dass keiner diesen blöden Gag gemacht hat, von wegen, die sehen ja alle gleich aus. Sehr egal.
Wer sollte da den Gag machen?
Vom Publikum, von uns.
Okay, gut.
Hat keiner den Gag gebracht, von wegen so, ja.
Ich dachte im Film jetzt. Das
wird, nein, im Film natürlich nicht. Aber ja, genau, alle Fotos, alle Videoabschnitte, wo sie drauf ist und so weiter, zeigen eben diese Frau, die jetzt da ist. Und wir bekommen auch langsam Zweifel, was stimmt mit ihm nicht oder stimmt was mit ihm nicht oder nicht. Aber er bekommt ja Hilfe von einer unfassbar guten Anwältin, Ally McBeal. Also die chinesische Ally McBeal sozusagen, auf einem Tuk-Tuk. Die hilft ihm dann, hinter dieses Komplott zu kommen. Und dann passiert einiges in dem Film.
Eine ganze Menge. Okay, das Komplex würde ich, glaube ich, eigentlich streichen wollen, weil die Auflösung zeigt eigentlich, wie simpel das Ganze hier ist. Aber ja, wir haben dann halt, ich glaube, der geht knapp 2 Stunden. Wilde, bunte Krimi-Action-Thriller-Unterhaltung hier geboten, bei dem halt auch gern mal die Waffen gezückt werden, die Fäuste fliegen. Und ich würde sagen, der hält einen bei Laune. Er sieht cool aus. Ich fand den so vom Optischen her, fand ich ihn sehr schön. Ich fand ihn nur leider relativ vorhersehbar.
Ja.
Weil man dann doch mit 1-2 Überlegungen. Und ich war ein bisschen vorbelastet tatsächlich, weil ich einen Film dieses Jahr gesehen habe, der in eine ähnliche Richtung geht, nur mit einem anderen Gerüst, sag ich mal. Die gleiche Geschichte aber irgendwo erzählt. Nicht 1-1, aber so zumindest, was so die Richtung der Auflösung angeht. Also was der große Twist dann halt sein soll.
Mhm.
Das war dann schon irgendwie relativ früh, relativ klar. Zumindest wer hier in Anführungsstrichen vielleicht wirklich falsches Spiel spielt.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall.
Aber ja.
Die Umsetzung dann halt, ne? Also wie das dann umgesetzt wurde, da driftet der Film für mich vollkommen ins Abstruse und ich finde es unfassbar lächerlich.
Okay.
Also da gleicht der Film wirklich einer Parodie. Wenn dann dieses Team kommt und die dann zeigen, was die wie alles gemacht haben.
Also das
Ende. So aussehen zu lassen. Ja, ja.
Boah, das ist albern. Das ist vor allem, weil sie ja dann komplett ausholen. Das sah ja fast aus, als würden sie den ganzen Film neu erzählen aus einer anderen Perspektive.
Ich dachte wirklich, jetzt kommen noch mal 2 Stunden,
ja,
und die erzählen, weil das Schlimme ist, es gibt ja diese Drehbuchregel oder eine Regel im Film machen, heißt Show, Don't Tell. Mhm. Und der Film, der zeigt und erzählt.
Ja.
Und zwar alles im Detail.
Ich brauche mehr Details.
Richtig.
Das finde ich halt nervig.
Ja.
Wenn dann die Figuren erzählen, erklären, ja, das war so und so, wir haben lassen das gemacht. Und dann zeigen die das auch nochmal 5 Minuten danach, dann ist das zu viel.
Ja.
Ja klar, dann kommt natürlich eine Laufzeit von 2 Stunden zustande. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fand ich das wirklich lächerlich sogar. Was ich sehr, sehr schade finde, denn der Anfang war stark. Ich mag so diese Mystery-Thriller, wo es dann heißt, von wegen, ne, so Leute verschwinden und man weiß gar nicht mehr, was ist jetzt real, wem kann man denn überhaupt vertrauen? Ne, kann man unserem Protagonisten trauen oder nicht? Oder gibt es hier ein abgekatertes Spiel oder vielleicht doch nicht? Oder vielleicht sind einfach alle nur verrückt? So, dass wenn diese 1000 Fragezeichen da sind und sich das so Schritt für Schritt dann auflöst, das mag ich sehr gerne. Ich finde, der hat das hier, also handwerklich, optisch ist das alles cool, aber irgendwie hat es bei mir dann leider nicht gezündet. Man hat auch gemerkt, dass die Chinesen haben dann auch so ein bisschen ihre Abneigung gegenüber den Thailändern da so ein bisschen verarbeitet. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Und ja, ansonsten zu der Auflösung, da hat der Alper mich drauf gebracht, aber ich hatte auch den gleichen Gedanken. Vielleicht versucht man subtil diese Botschaft unterzubringen, und zwar eine homosexuelle Liebesbeziehung. Das kannst du so natürlich in China in einer großen Produktion nicht machen, aber es gibt ja dann, wenn so Bilder aus der Vergangenheit gezeigt werden, du weißt, was ich meine?
Ja.
Ne, die beiden Figuren, die da sehr gut miteinander befreundet sind.
Okay.
Und die verstehen sich sehr, sehr gut und die stehen sich sehr, sehr nah. Und irgendwie erzählen die ja dann wirklich da fast nochmal den halben Film. Und da hätte eigentlich nur noch jetzt ein Kuss und eine Sexszene gefehlt.
Ja, sorry. Da sieht man mal wieder, wie engstirnig ich bin, wenn es um Homosexualität geht.
Ah, okay.
Du hast verstanden.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Okay, stimmt.
Ich habe es extra so allgemein formuliert,
ja, klar,
damit man jetzt nicht darauf kommt.
Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht damit auch erklärt.
Nee, aber ich habe genau deinen Gedankengang verstanden. Okay,
gut, das habe ich jetzt tatsächlich nicht darin gesehen. Was ich krass fand, war, dass ich am Schluss, komischerweise, und das habe ich wirklich nicht verstanden, wahrscheinlich nur, weil es so eine fiese Pointe letztlich noch gibt, hatte ich eine Träne im Knopfloch. Das hat mich schon berührt,
ja,
was da für eine Entscheidung getroffen wird, beziehungsweise was dadurch auch letztlich vernichtet wurde, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, was der Böse tatsächlich gemacht hat.
Genau.
Ja.
Also das hat mich wirklich zutiefst berührt. Also das hat mich irgendwie schon fertig gemacht, auch wenn mich eigentlich emotional hier nichts irgendwie abgeholt hat. Wie das bei Dogmaid beispielsweise der Fall war oder wie das bei einem Film später noch mehr der Fall war. Und wie gesagt, ich habe halt einen Film gesehen, der ähnliche Thematik hatte, nur noch schlimmer tatsächlich realisiert. So fand ich das dann hier bis auf das letzte Drittel oder zumindest auf die Auflösung fand ich es okay. Also das Ende hat das irgendwie dann schon irgendwie alles ziemlich kaputt gemacht, weil dann auch sehr viel Kitsch natürlich reinkam.
Ja, und eine sehr harte Szene. Da wird eine Person, der werden die Haare abgeschnitten, dann kommt die in so einen gestreiften Anzug. Und wenn nicht spätestens da irgendwelche KZ-Assoziationen hochkommen, dann weiß ich auch nicht. Also das fand ich auch echt hart.
Ja.
Also Auflösungen und alles ist Quatsch, ist albern, ist lächerlich und
natürlich
wird dem starken Anfang halt in keiner Weise gerecht.
Ja, ist alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Aber gut, sowas hast du halt. Verrückt die Welt ist und verrückt so manche Filme sind.
So wie Cats zum Beispiel.
Katzen, ja, ist ja eigentlich sogar eher so meine Welt. Ne? Nicht so unbedingt die Hundewelt, auch wenn die ganz nett ist. Die Katzen, das sind so meine favorisierten Haustierchen.
Also meine Frau nennt mich manchmal auch den Katzenflüsterer.
Ernsthaft?
Ja. Aha. Ich kann es gut verstehen.
Weil du so gut mit mir reden kannst, ne?
Nee, mit Pussys halt.
Ja, genau. Ja, nee, du wolltest damit überleiten und ich ja auch zum Mad Cats. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir den angeschaut habe. Wahrscheinlich wegen des Titels und wenn da Matt dann noch davor steht, why not?
2 Asiatinnen in der Hauptrolle, vielleicht so ein bisschen Fetisch.
Die sind nicht die Hauptrollen. Die Hauptrolle sind 2 Typen.
Vielleicht der Fetisch dann.
Ja, wahrscheinlich. Nee, es sind 2 Brüder tatsächlich hier in der Hauptrolle, die sich auch nicht wirklich ähneln, sag ich mal. Auch irgendwie optisch finde ich das nicht. Also ich hoffe, dass ich das richtig zusammenkriege jetzt alles, weil auch hier hatte ich leichte Schwächen tatsächlich. Es geht um den Chaka, der hier auch ziemlich als Versager gezeichnet wird, was auch tatsächlich so mit das Wesentliche ist, womit der Film hier Humor kreiert, mit seiner Unfähigkeit, seinen dämlichen Fragen und seinem Versagen halt die ganze Zeit. Aber Thema ist hier, er sucht seine, weiß ich nicht mehr,
Sollen wir die offizielle Synopsis vorlesen?
Yes, please.
Selbst die Vermieterin seines abgeranzten Wohntrailers weiß, Tucker, ist übrigens nicht der Tucker von Tucker in Daily vs. Evil, Tucker ist ein totaler Versager. Ja. Wäre er doch mehr wie sein Bruder, der abenteuerlustige Archäologe Mune. Im Gegensatz zu ihm lässt sich Tucker immerhin nicht von blutdürstigen Katzenfrauen entführen. Als Tucker davon erfährt, zögert er jedoch keine Sekunde. Er springt auf seinen Drahtesel und radelt 2 Wochen zum geheimen, abgelegenen Bau des Kults. Kein Grund zur Hoffnung. Bei seinen Rettungsversuchen ist Hans Wurst-Tucker nämlich nicht viel mehr zunutze als im übrigen Leben. Aber zum Glück ist an seiner Seite noch eine kampfbereite Amazone, die den pfotenleckenden Anhängerinnen der Sekte das Fell über die Ohren ziehen will. Die Krallen werden ausgefahren und es kommt zum Superkräftemessen.
Ja, stimmt. Das Entscheidende ist, dass der seinen Bruder befreien möchte aus den Krallen der Katzen.
Mad Cats.
Okay. Ja, genau. Genau, und die Sache war nämlich auch, das hätte sich auch bei 100%iger Aufmerksamkeit nicht geändert. Es wird nicht so ganz klar, woher diese Katzenfrauen kommen und wohin die folgen, außer dass die halt seinen Bruder da entführt haben. Also der ganze Film entzieht sich so irgendwie einer normalen Kausalität und er versucht halt so richtig verrückt zu sein. Ist er teilweise auch, aber große Strecken ist er tatsächlich einfach nur langweilig, weil die Suche nach dem Bruder entpuppt sich dann schon als relativ ereignislose Odyssee von ihm und der Dame, die sich halt an seine Seite gesellt hat. Ist natürlich klar, dass es dann da am Schluss noch irgendeine Offenbarung gibt und das ist halt auch sowas, ne? Auch hier wieder hat man halt kommen sehen oder hat man mit rechnen können, was das Ganze halt auch wieder so ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen langweilig macht. Aber letztlich ist das wirklich so ein Werk, wo du denkst, weil das, du merkst halt auch, der hat wenig Budget gehabt. Der hatte insgesamt keine coole Idee, nur so kleine Einfälle, die dann den Film so hier und wieder spicken. Ist dann halt in den Kampfszenen manchmal ganz, ganz nett, wenn sie in ihrer Lederoptik zu den Waffen greifen und dann so ein bisschen, ja nicht Matrix-mäßig, aber dann schon so Zeitlupen-mäßig halt miteinander kämpfen. Also da kommen vielleicht Lack- und Leder-Fetischisten so ein bisschen auf ihre Kosten, aber ansonsten holt das, glaube ich, keinen groß hinterm Ofen hervor.
Also ein Film für einen Steigl.
Ja, das finde ich noch nicht mal schade, weil ich da irgendwie auch kein wirkliches Konzept hintersehe, weil das Entscheidende finde ich ja bei einem Film grundsätzlich ist, dass man, wenn man eine Idee hat, dass man die auch über diesen Film hinaus ausarbeitet, dass man halt ne genau weiß, woher die Figuren kommen, wo die hingehen, ob man das jetzt zeigt oder nicht. Ne? Das gleiche gilt für alles, was du da schaffst. Wie sieht diese Welt aus, auch in den kleinsten Winkeln, selbst wenn du sie im Film nicht siehst. Also ich finde, ein Filmemacher sollte immer eine gewisse Vorstellung davon haben, wie seine Welt und die Bewohner darin, in welcher Form auch immer das halt ist, halt aussieht. Und ich sehe das halt hier in dem Fall halt leider gar nicht. Es ist halt nur so ein Sammelsurium von ein paar netten Ideen.
Hey, I have an idea.
What?
You got away.
Die halt nicht über, ich weiß nicht, wie lange der geht, auf jeden Fall viel zu lang, 88 Minuten lese ich gerade, aber die
ist ja generell nicht so lang, ne?
Ja, aber die haben sich halt wirklich extrem lang angefühlt. Und so muss ich sagen, ist das halt tatsächlich die erste wirkliche Enttäuschung, beziehungsweise ich habe nicht groß was erwartet. Es ist einfach kein guter Film. Da können halt auch ein paar kleine, coole, nette Gags halt nicht helfen, weil er letztlich dann nicht so abgefahren ist, wie er sein könnte. Von daher lass uns gerne direkt zum nächsten Film übergehen.
Ja, zu einem Film, der seine Welt ganz genau etabliert. Von einem Regisseur, der mir vor, was war das denn? 10 Jahren? 12 Jahren? Blanca Nieves auf jeden Fall. Also Pablo Berger ist der Regisseur von Blanca Nieves, ein spanischer Regisseur. Der hat jetzt einen Film in Szene gesetzt, der heißt Robot Dreams. Das ist ein animierter Film, der basiert auf einem Comic und das ist sein Liebesbrief an das New York der 80er Jahre. Er lebt seit 10 Jahren in New York, hat er in diesem Video-Statement, ne, wie die Fantasy-Filmfest-Besucher wissen ja Bescheid, dass viele Regisseure ja so eine kleine Videogrußbotschaft am Anfang schicken, die dann vor dem Film läuft. Da hat er das halt verraten. Und es ist so, dass in dieser Welt, ja, anstatt Menschen, Tiere da sind. Also wie in so einem Comic.
Ja.
Ja, und unser Protagonist ist halt ein Hund, der Dog. Der ist aber sehr einsam. Der lebt da in seinem kleinen Apartment da in New York und isst sein Mikrowellenfutter da immer alleine und ja, hätte gerne jemanden an seiner Seite. Dann sieht er halt im Fernsehen so eine Werbung für so einen Roboter. Roboterfreund, den man sich besorgen kann. Den bestellt er, der kommt an und der Roboter wird sein bester Freund. Die, weiß nicht, erkunden New York und das ist eben auch so dieser Liebesbrief an den Big Apple, an diese riesige Stadt. Die sind dann zusammen im Central Park und machen Sightseeing, erleben halt wirklich alles Mögliche und letztlich kommen sie dann auch an den Strand. Und da ist das Problem, die sind den ganzen Tag da, irgendwann wird es Abend, sind die Letzten dort, wollen gehen, aber dem Roboter ist der Saft ausgegangen.
Duracell ist leer.
Akku ist flutschfort. Er kann sich nicht mehr bewegen. Also er ist noch, also quasi wie im Koma, er ist noch bewusst, kriegt bewusst mit, aber der ist halt sehr, sehr schwer und der Hund kriegt ihn da nicht weg. Geht dann und will am nächsten Tag dann wiederkommen und ihn dann irgendwie reparieren oder wieder aufladen und ihn dann mitnehmen. Das Problem ist nur, der Strand ist geschlossen.
Scheiße.
Und macht erst wieder im Juni auf. Ja, erst im Juni öffnet er wieder seine Pforten. Und bis dahin ist dann der Dog auf sich allein gestellt. Und der Robot auch. Und der Robot träumt dann so ein bisschen, was passiert. Und teilweise passieren auch wirklich Sachen da am Strand. Und parallel dazu sehen wir dann immer, wie der Dog sich dann ja halt freut darauf, dass irgendwann wieder Juni ist. Allerdings ja, entwickelt auch er sich. Und das ist wirklich wunderbar animiert. Also die Zeichnungen sind sehr simpel. Allerdings ist die Animation dann teilweise doch detailliert. Klingt jetzt ein bisschen komisch.
Ist aber so.
Ist aber tatsächlich so. Wenn die am Strand sind, da sind auch manchmal auch so Sandkörner, die dann da rumfliegen. Ne? Wenn der Wind da geht. Oder wenn jemand was an so eine beschlagene Scheibe malt, dann läuft da auch mal so ein Tropfen runter und sowas. Ne, das meine ich. So diese Kleinigkeiten. Das ist einfach wirklich mit einem ganz guten Auge für Details. Aber das Wichtigste ist einfach, dass dieser Film wirklich jede emotionale Box hier abhakt.
Ja.
Und das ist wirklich sehr berührend. Also es ist, glaube ich, da konnten sich alle drauf einigen. Einer der besten Filme des Festivals. Es wird kein Wort gesprochen. Ne? Es gibt kein Wort Dialog da drin.
Krass.
Es wird alles über Show Don't tell gemacht. Ja. Es wird wirklich über Gesten, Mimik und so weiter gemacht und es ist eine Ode an die Freundschaft, mal abgesehen von der Ode an New York. Und das Coole ist, er ist am Ende auch nicht zu kitschig. Es geht schon darum, dass sie sich auch am Ende wiedersehen, aber es geht auch darum, dass die sich beide quasi auch weiterentwickeln.
Ja.
Beide entwickeln eben auch noch so ein eigenes Leben, aber denken trotzdem aneinander. Und man kann halt auch irgendwie parallel existieren, ohne dass es halt irgendwie schlimm oder böse ist. Ne? Das war ja von keinem die Absicht. Ne? Es ist halt wirklich, es ist eine Herzzerreißung. Tragödie, wenn die beiden da nicht mehr zueinander können. Ne? Also der Dog, der versucht wirklich alles, dahin zu kommen zum Robot, aber wird immer wieder abgefangen und ja, ein berührendes Stück Film, wirklich hervorragend. Die Art Film, für die man natürlich gerne aufs Festival geht, die ich vom Festival ursprünglich nicht erwarte, aber mittlerweile ist das ja dann doch eher ja, normal, dass dann solche Filme auch laufen.
Mhm.
Weil es jetzt irgendwie, es ist kein Fantasy, es ist kein Horror, es ist kein Thriller, aber das ist einfach ein schöner Film, einfach herausragend. Wunderbar.
Ja, cool, dann werde ich versuchen, den mal nachzuholen, weil den habe ich leider nicht gucken können.
Solltest du tun. Den Film danach hast du auch nicht gesehen, ne?
Mhm.
The Moon. I am the Moon.
Are you?
Fans von The Mighty Boosh.
Full Moon. The Moon. The Main Moon.
Schmunzeln jetzt. Aber naja, gut. Davon gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht so viele. Das ist eine britische Serie.
Mit Fielding
unter anderem.
Da hätte ich ja drauf kommen können bei dir.
I am the Moon. Naja, und The Moon ist aber jetzt hier im Kontext Fantasy Filmfest 2023 eine südkoreanische Produktion. Ein Film, in dem es darum geht, dass die Koreaner, also natürlich die Südkoreaner sind klar, auf den Mond möchten und da auch mit internationaler Hilfe oder eben nicht. Na, das Wichtigste ist, dass sie es irgendwie alleine schaffen wollen, aber auch es gibt irgendwie Kontakt zur NASA und hin und her und es gibt eine Vorgeschichte zu dem Hauptdarsteller, den der Matthias irgendwie als, ich weiß nicht, so ein Star angekündigt hat aus Südkorea. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was der macht, K-Pop oder irgendwas.
Wahrscheinlich,
ich habe keine, ja, ich kenne mich da nicht aus.
Ja.
Sieht aber zumindest so aus, dass wahrscheinlich viele pubertierende Mädchen ihm hinterherkreischen würden. Oder eben auch ein 41-jähriger Podcaster wie der Peter. Und ja, bei dem Film musste ich auch tatsächlich mit der Müdigkeit kämpfen.
Wieso?
Ich war müde.
Okay.
Und ja, der Film zieht sich so ein bisschen. Der geht halt lang. Geht über 2 Stunden.
Ja, koreanischer Film halt.
Ja, macht aber nicht so viel verkehrt. Natürlich muss man mit dem südkoreanischen Pathos klarkommen. Man muss mit dem südkoreanischen Ultra-Kitsch klarkommen.
Mhm.
Wenn das einem nicht so viel ausmacht, dann gibt's hier so eine ganz spannende Überlebensgeschichte. Denn es geht nämlich darum, dass die Koreaner auf den Mond kommen. Und vor allem, wie sie dann wieder zurückkommen.
Ja.
Und dann die Politik dahinter. Es gibt natürlich auch ein Comic Relief, der hier lustigerweise der Präsident ist. Also der koreanische Präsident.
Das ist doch schön, sich nebenbei noch über den Präsidenten lustig zu machen.
Ja, ja, ja. Das ist, ist ganz nett. Technisch ist der echt cool.
Der Präsident?
Der Film.
Also
der Film The Moon. Technisch auf echt ordentlichem Niveau. Also die haben so das mit, wie heißt es nochmal? Ach man, ey, wenn die Gravitation nicht da ist.
Schwerelosigkeit.
Mit Schwerelosigkeit, das ist es.
Atemlos.
Genau. Schwerelos auf dem Mond. Und,
ja, stimmt.
Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Das haben sie gut hinbekommen mit der Schwerelosigkeit. Allerdings, das ist mir wirklich aufgefallen. Klar, so Sachen, die im Hintergrund dann so da rumfliegen, ne? Also irgendwie so ein Helm oder irgendwas, ne? Die sind dann digital gemacht, das ist klar.
Ja.
Aber dann gibt's zum Beispiel so ein, weiß nicht, so ein Klemmbrett oder irgendwas, ne? Das fliegt dann so vor der Kamera und er greift das dann, nimmt das und schreibt da was auf und so, ne? Und normalerweise würde man denken, so krass, wie haben die das denn gemacht und so, ne? Aber es ist offensichtlich, dass halt jemand das halt so gehalten hat und einfach nur so an der Kamera unten so vorbei.
Okay.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
So vorbei so
geführt.
Geführt ist das Wort, ja. Vorbeigeführt und er nimmt das dann in die Hand. Super simpel, aber clever, weil es funktioniert. Naja, also, wenn man auf solche Filme, so ein bisschen Katastrophenfilm steht und wer so Weltraumfilme mag und sowas, der wird damit gut bedient. Mich hat das letztlich nicht so interessiert. Ist nicht so mein Genre. Wie gesagt, und mir war das auch tatsächlich zu viel Pathos, vor allem am Ende, und das war mir auch zu kitschig am Ende. So erzwungene Gefühle, ganz penetrant auf die Tränendrüse gedrückt. Was mich da bei Robot Dreams zum Beispiel berührt hat, das hat mich hier dann irgendwie kalt gelassen, weil es einfach nicht so cool gemacht ist. Mhm. Aber der Film an sich, er ist gut gemacht. Mir gefällt das nur nicht. Deswegen sage ich mal, ist in Ordnung.
Okay.
Aber von mir persönlich jetzt keine besondere Empfehlung. Aber habe ich ja gesagt, für wen das interessant ist.
Genau, vielleicht kommen wir ja mal zu einer wirklichen Empfehlung. Das ist jetzt erstmal das Centerpiece von diesem Podcast. Und es ist auf jeden Fall schon mal eine Granate, die wir euch jetzt hier vorstellen. Ein Film aus Frankreich. Eine Geschichte um einen Vater und einen Sohn, die in Anführungsstrichen auf der Suche nach ihrer Mutter sind. Also nach seiner Mutter und seiner Frau. Also nach der Mutter der Familie halt sind. So. Bevor das Ganze passiert, sehen wir ja in einem kleinen Vorwort quasi, wie diese Welt, in die wir uns jetzt hier langsam immer mehr eindringen, wie diese Welt aussieht. Denn es grassiert eine Krankheit, die dafür sorgt, dass Menschen sich zu Tieren verwandeln. Das fängt damit an, dass wir hier sehen, wie ein Mann aus einem Krankenwagen mehr oder weniger flieht. Der fliegt aber schon fast hier raus, weil er Flügel an seinen Armen hat und auch vogelähnliche Geräusche von sich gibt. Das ist quasi sozusagen auch die erste Begegnung dann mit einem Menschen, der schon relativ fortgeschritten in der Verwandlung zu einem Tier ist. Dann erfahren wir, dass tatsächlich auch die Mutter bzw. die Frau von unseren Protagonisten hier auf dem Weg ist, sich in ein Tier zu verwandeln. Welches Tier, das ist erstmal nicht ganz klar.
Ist auch nicht so wichtig.
Ja, genau. Wir sehen sie aber auf jeden Fall und die haben aber Aussicht auf eine Therapie, beziehungsweise sie hat Aussicht auf eine Therapie, die allerdings natürlich eher dafür sorgt, dass die Symptome unterdrückt werden.
Die kommen dann in so ein Zentrum.
Sie kommt in ein Zentrum.
Ja, ja, also die betroffenen Personen, die werden dann in so Zentren gebracht.
Genau, dort, wo man sich dann halt auch der Forschung widmen kann an den Personen, beziehungsweise der Heilung dann vielleicht auch. Die beiden ziehen dann in die Nähe dieses Zentrums, in der sie halt unterkommen soll. Das Problem ist nur, dass dieser Transporter verunglückt und dadurch gelangen einige, ich sage jetzt mal, Kreaturen in einen Wald, der dort auf dem Weg halt lag. Ja, und jetzt sucht die örtliche Polizei und natürlich auch Emil und sein Sohn. Emil war der Junge, ne? Nee, umgekehrt. Emil ist der Junge. Genau. Und die suchen natürlich auch nach der Mutter. So, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir dann das Weitere noch spoilern können.
Ich spoiler mal den Titel des Films. Heißt nämlich The Animal Kingdom.
Genau.
Beziehungsweise im französischen Original Le Règne Animal.
Ja.
Und in Deutschland wird er einen Zusatztitel bekommen, wenn er Anfang kommenden Jahres ins Kino kommt. Das hat der Matthias uns verraten. Ja. Und zwar Animalia. Ach, was ein Quatsch. Ja.
Ach krass, okay, nee, dann ich kannte mich daran erinnern, dass irgendein anderer Film einen ganz bescheuerten Zusatztitel gekriegt hat, aber dann war der das nicht.
Das war Schatten der Unterwelt oder irgend sowas.
Ja, ja, genau.
Das war Verlang.
Stimmt, der kommt ja auch bald.
Richtig. Es ist auf jeden Fall Animal Kingdom, El Renya Animal. Ja, und es ist ein Coming-of-Age-Drama, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Mit diesem X-Men-Thema, würde ich mal sagen.
Ja.
Also,
Mutation.
Welt verändert sich, Mutation, ja, Menschen verändern sich oder merken Veränderungen an sich.
Mhm.
Und dann gibt es die Parteien, die das okay finden, die tolerant sind. Und dann gibt es Parteien, die dagegen sind. Und gerade hier, weil der Protagonist, der Emil, eben ein Jugendlicher ist, ne, körperliche Veränderungen, deswegen passt das eben so zum Coming-of-Age-Genre.
Ja, aber wäre das jetzt ein Spoiler, wenn wir sagen würden, dass der Junge auch auf dem Weg der Veränderung ist?
Nö, finde ich nicht.
Weil das ist natürlich dann auch großer Teil der Coming-of-Age-Story, weil es geht ja hauptsächlich natürlich um den Jungen und seine Veränderungen und wie die Gesellschaft das in seinem Umfeld halt auch quasi aufnimmt. Wir haben quasi zwei parallele Geschichten.
Vor allem nicht nur die Gesellschaft, also wirklich ganz, sorry, dass ich ja unterbreche, aber ganz wichtig natürlich sein Vater.
Ja, genau.
Da dann seine Freundin, seine neue. Und dann natürlich überhaupt da, die sind ja in einem anderen in ein anderes Dorf gekommen, wie dann die, überhaupt sein Umfeld da reagiert. Also nicht die Gesellschaft nur an sich, sondern wirklich auch ganz im privaten Umfeld.
Genau, wenn du mich ausreden hättest lassen, dann hätte ich noch hinzugefügt, dass es quasi auch zwei Paarparteien sind, die wir hier begleiten. Das ist halt der Emil und seine neue Freundin, die halt auch etwas anders ist. Sie ist psychisch auffällig. Nein, aber sie hat, es wird auch gesagt, was sie hat, aber sie hat so eine Art
Asperger?
Ja. Okay, ja, gut. Und dann noch eine Dame, die ins Spiel kommt, die Polizistin, die die Ermittlungen aufgenommen hat, die halt auch so mit dem Vater dann zusammenarbeitet. Das sind so die vier wichtigen Personen, um die es hier geht, die halt hier Abenteuer erleben.
Ja.
Ja, ich muss sagen, es ist für mich der bis dato, ne, wir haben ja schon einiges geschaut, aber das ist für mich bis dato der emotional intensivste Film, weil er halt auch wunderschön diese Vater-Sohn-Beziehung hier zentral behandelt und diese ganzen Themen damit reinfließen lässt, ne, was Andersartigkeit geht, Akzeptanz, und der hat mich so emotional abgeholt, dass von vorne bis hinten, das hat wirklich Freude bereitet, dass das ein Film mal wieder so geschafft hat. War sehr cool, weil der Emil dann auch noch im Wald, ne, wir haben ja hier die ganze Zeit eigentlich Suchaktion, und er wird dann im Wald auch fündig, was die entflohenen Kreaturen angeht. Und freundet sich dann halt auch mit einem hier an, einer Figur, die wir auch anfangs schon gesehen haben.
Mit der Bird Person.
Genau.
Freunde von Rick and Morty schmunzeln jetzt.
Aber sorgt dann auch nochmal für ein paar sehr schöne Kapitel der Begegnung in dem neuen Animal Kingdom. Und passenderweise spielt das natürlich auch alles im Wald hier ab, weil das ja so ein Übergang vom Zivilisierten zum Befreiten.
Ja, wir fangen ja an im Stau, quasi mitten in der Stadt, und gegen Ende befinden wir uns dann im Grünen, in der Natur, also dem größtmöglichen Kontrast.
Genau, ist auch so ein bisschen so das Motiv, was Planet of the Apes, der erste der Trilogy, quasi auch so gebracht hat. Würde ich tatsächlich auch so ein bisschen miteinander vergleichen.
Die kann man miteinander vergleichen, weil auch der Animal Kingdom ein Plädoyer gegen Fremdenfeindlichkeit ist und hier auch speziell, denke ich, auch mal so ein bisschen Plädoyer gegen Transfeindlichkeit und überhaupt so gegen Hass gegenüber allem, was irgendwie anders ist als gewöhnlich oder Mainstream. Und das bringt er hier wirklich in vielen Facetten auf den Punkt und ist gleichzeitig ein sehr berührendes Drama, das aber trotzdem einen hohen Unterhaltungswert besitzt.
Definitiv.
Könnte jetzt vielleicht so ein bisschen klingen, französisches Drama, schwermütig und dröge, ist der aber gar nicht. Der bietet wirklich sehr gute Unterhaltung. Es gibt Szenen zum Lachen, es gibt Szenen zum Weinen, zum Schmunzeln, es gibt zum Mitfiebern, Spannung, alles ist drin. Es gibt die Verräter, es gibt die Bösen, es gibt die Guten, es gibt die Verbündeten. Hier ist sehr, sehr viel drin und es ist einfach ein sehr schöner Film, der ja zusammen mit Robot Dreams und Dogman ja so die emotionalen Schwergewichte hier sind bei diesem Festival.
Was man hier auf jeden Fall natürlich gerne noch erwähnen kann, ist die technische Seite. Die Visual Effects. Matthias hatte gemeint, dass der komplett ohne CGI ausgekommen wäre.
Das stimmt, kann nicht sein.
Das glaube ich nämlich auch nicht.
Also mein Auge sagt, da sind auf jeden Fall ein paar Computereffekte drin.
Ja, vor allem, wie haben die das sonst mit dem Fliegen hingekriegt? Das sehe ich irgendwie nicht.
Ja gut, mit Seilen und so, die man dann natürlich rausretuschiert, was natürlich auch Computereffekte sind. Ja.
Genau, damit hast du ja schon einen CGI-Effekt.
Aber auch die Füße von Bird Person am Anfang, das sieht man sehr, sehr eindeutig. Also das ist keine Maske. Das ist Computer.
Aber es sieht geil aus.
Es sieht super aus.
Es ist harmonisch, wie sich das hier zeigt. Es ist schön und es ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil ich denke mal, dass sie hier mit anderen finanziellen Mitteln agieren können, als das Hollywood-Produktionen tun. Also glaube ich, weiß es nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie da ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben.
Der wird keine 100 oder 200 Millionen kosten, wie so Marvel-Filme oder so.
Ja, auf gar keinen Fall. Expendables 4 oder so.
Ja, aber hat wesentlich mehr zu erzählen und sieht besser aus.
Viel besser, auf jeden Fall. Das war bis dato tatsächlich so. Ja, ich würde sagen, mit Dogman zusammen irgendwo schon so das Highlight.
Und Robot Dreams.
Ja, den habe ich ja nicht gesehen.
Deswegen füge ich den halt hier nochmal an.
Das ist nett von dir.
Ja, das war der Samstagabendfilm, Samstagabend Unterhaltung mit Botschaft. Und dann war es Zeit zu ganz später Stunde.
Für die Kunst.
Mitternachtskino. Ultrakunst. Conan, ein Film des Regisseurs von After Blue, den ich nicht gesehen habe.
Ah, den habe ich aber geschaut.
Du hast ihn gesehen.
Jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht so geil fand.
Ja. Alle wollten Conan sehen, nur ich nicht. Ich habe gedacht, boah, jetzt so spät, Untertitel, Ultrakunst. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwie so toll ist. Ich wusste jetzt nicht, dass der Bertrand Mondico, dass der vorher den After Blue gemacht hat, den ich auch damals gerne gesehen hätte, aber ich hatte keine Zeit.
Wir haben einfach keine Zeit.
Und jetzt sagen viele, ha, Conan, das ist ja hier Conan der Barbar.
Conan Schwert kommt vor, auf jeden Fall.
Ja, Conan die Barbarin. Ah, genau. Es ist nämlich die Conan-Geschichte, aber mit einer Frau in der Hauptrolle.
Ja.
Und es wird, ach, wie heißt diese Hundefigur nochmal? Habe ich jetzt vergessen, egal. Ach so, Rainer, genau.
Stimmt.
Rainer mit dem Hundekopf und der Jeansweste, Jeanskutte, lässt quasi Conan nochmal so ihr Leben Revue passieren. Verschiedene Abschnitte ihres Lebens. Das ist alles sehr künstlerisch in Szene gesetzt. Viel schwarz-weiß, auch bunt. Und der Jörgi, der da war, übrigens, der hat das verglichen mit Theaterstück.
Ja.
Das finde ich einen sehr passenden Vergleich. Und ja, das ist aber auch irgendwie eklig. Es ist brutal. Es ist vor allem viel Kunst, Kunst, Kunst. Und am Ende des Films war ich dann einer der wenigen, der gesagt hat, oh, den fand ich ganz gut. Und alle anderen waren nur so, boah, nee, diese Kunstscheiße, kein Bock.
Du bist ja auch ganz besonders spezial gelagerter Sonderfall.
Ich war der Einzige, der nicht gucken wollte. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, ist so gut. Ja. War doch cool. Zumindest am Anfang.
Ja, genau, weil, also, beim besten Willen. Also, ich fand den auch nicht kacke. Ich fand den teilweise ein bisschen anstrengend. Ich fand es sehr interessant, wie diese Übergänge zwischen den verschiedenen Zeiten war, also von den verschiedenen Ichs von der Conan, weil das ist jetzt kein Spoiler, glaube ich, weil das ältere Ich ja in der Regel das jüngere tötet und damit sozusagen dann halt die Geschichte voranschreitet. Das fand ich sehr cool, sehr gelungen. Es hat mich irgendwie immer auch so ein bisschen an, ja, so an Barbarei, an irgendwie auch so ein bisschen an es Metal erinnert.
An Barbarei?
Ja.
Ja, es ist ja auch ein Barbar oder eine Barbarin.
Ja, also ist die Erinnerung noch super.
Ja, das war klar, das war offensichtlich. Also bei mir kam auf jeden Fall Wild Boys Vibes rüber.
Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen.
Ah, solltest du mal gucken, das ist ein sehr, sehr guter Film, den ich hier im Podcast auch schon, also schon ein paar Jahre her, empfohlen habe. Ja.
Mich hat er an After Blue erinnert.
Ja, okay. Echt? Ist der auch so?
Nee, ist er nicht. Aber der ist auch azifazi und nicht ganz so einfach zugänglich, wie das sonst so die meisten Filme auf dem Festival sind. Weil ich gestehen muss, ich habe am Schluss nicht ganz verstanden, was der mir sagen wollte. Hast du da irgendwie dann letztlich irgendeine Aussage drin?
Boah, da kann man bestimmt viel reininterpretieren.
Ja gut, klar, aber es ist
aber ich habe da jetzt nichts mitgenommen, großartig.
Ja, okay.
Ich mag ja ungewöhnliche Filme einfach, allein dafür, dass sie schon ungewöhnlich sind. Also sowas wie bei Dogman zum Beispiel, den ich schon dafür gefeiert habe, dass er halt so merkwürdig ist oder so unorthodox. Und der hier ist es auch. Ne? Es ist halt Kunst, muss man drauf stehen. Mir gefällt das, muss aber auch sagen, dass der gegen Ende schon abflacht.
Ja.
Ne? Der hat einen ziemlich starken Anfang. Dann gibt es noch eine coole Episode in der Bronx. Also es ist auch wirklich nicht immer alles an einem Ort oder auch an einer Zeit oder irgendwie. Das ist halt gar nicht so an Zeit und Raum gebunden.
Ja. Also auffällig wird es auf jeden Fall im letzten Drittel.
Ja, und da gibt es die fand ich echt eklig. Diese, also das ist selten der Fall, ne? Die Kannibalenszene, die war schon echt unangenehm.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise lässt mich dann sowas kalt, aber irgendwie so mit diesem das Sounddesign, das war auch echt sehr zuträglich, also es klang auch echt ekelhaft und was sie dann noch dazu erzählt haben und so und dann gab es ja noch eine Figur, die das Menü quasi begleitet hat und noch erklärt hat, was da so noch wie drin ist und das klang schon alles sehr, sehr ekelhaft. Ja, ein spezieller Film.
Ja, auf jeden Fall. So speziell, dass er für mich schon wieder zu speziell ist. Also das Spezielle hätte ich mir tatsächlich ein bisschen bei Mad Cats mehr gewünscht.
Mhm.
Ja, aber ne, also da kann ich nur sagen, der den After Blue geschaut hat, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber wer damit schon nicht groß was anfangen konnte, wird mit dem hier genauso wenig was anfangen können und umgekehrt. Von daher ist es schon was sehr Ausgefallenes.
Das Problem auch, also was dem Film, glaube ich, noch unzuträglicher ist, also, dass der nicht zugänglich ist, ne, ist für mich in der Regel erstmal ein Qualitätsmerkmal.
Mhm.
Ich möchte aber auch nicht zu prätentiös wirken. Der Film kam zu einer Unzeit. Samstags nachts.
Ja.
Da muss eigentlich so ein, wir hatten ja auch We Are Zombies oder Slaughterhouse gesehen.
Genau.
Da muss ein Film dieses Kalibers kommen. Da muss so ein Midnight Madness muss da wirklich kommen. Also irgendwie so ein kurzer Film, knackiger Splatter oder irgendwas Lustiges, was Fetziges, ein Psycho Gorman oder so. Das wäre halt cool gekommen. Conan war vom Programm her jetzt in Köln echt nicht gut gewählt, samstags nachts. Aber ja, muss man drauf stehen oder eben nicht. Egal, weiter ging's am nächsten Tag. Also die Kurzfilme haben uns natürlich wie immer gespart. Da ging's weiter mit Farang.
Farang, eigentlich geschrieben, aber wir wurden ja eines Besseren belehrt, dass das ist Französisch.
Das heißt Langnase.
Nee, ist nicht Französisch.
Nein, das ist Thailändisch.
Thailändisch, ne? Genau.
Es ist ein Wort, das die Thailänder
für
gegenüber
uns
Weißen oder Ausländern benutzen. Das heißt Langnase.
That's racist.
Und es ist halt sowas wie, wenn die Mexikaner Gringo sagen oder sowas.
Ursprünglich waren es die Franzosen gemeint, aber dann irgendwann alle anderen, also auch wir Kartoffeln.
Und das passt mit den Franzosen, denn ein Franzose hat hier Regie geführt, und zwar der Xavier Jeans.
Genau, und der schickt hier eine Kante, einen Boxer ins Rennen, der den Tod seiner Frau und seiner Tochter rächen.
Ich würde sagen, ist eher Thai-Boxer, ne? Was der macht mit Knie und Ellenbogen und allem, ist das nicht so Muay Thai?
Okay, das macht er später, aber sieht man das am Anfang auch? Weil ich habe nämlich dann tatsächlich gedacht, dass er das dann noch gelernt hat. Weil es werden ja ein paar Jahre übersprungen.
Egal, ist ein Kämpfer.
Hat auf jeden Fall ordentlich Muckis, kann ordentlich zuhauen, und das ist auch das, was hier uns dann halt irgendwann erwartet. Weil es ist ein ganz simpler Rache-Thriller. Er möchte halt seine Frau und seine Tochter, die er halt in Thailand verloren hat, rächen. Das Problem war nämlich, dass er in Frankreich seine Vergangenheit irgendwie nicht...
Er hat den Bruder des großen Gangsterbosses umgebracht.
Genau, ich mach's immer so kompliziert.
Deswegen musste er fliehen.
Ne?
Ja, richtig.
Arsch.
Ja, bist so.
Ja.
Ganz einfach. Fassen Sie diesen Film in einem Satz zusammen. Sowas war immer bei uns im Studium, war das so eine Übung. Oder diese Meldung in einem Satz zusammenfassen.
Okay. Wir haben jetzt aber quasi fast alles Entscheidende gesagt, weil er hat ansonsten noch einen Sidekick, der ihm dabei hilft, diesen Gangsterboss und seine Gefolgschaft zur Strecke zu bringen.
Ja, der wird gespielt von Vitaya Pansarigaram oder so. Und der sollte dir bekannt vorkommen.
Ja, ist das ein Rapper?
Der hat auch in dem Film The Lake mitgespielt, den ich hier mal besprochen habe. Aber nicht deshalb sollte er dir bekannt vorkommen, sondern weil das der Spoiler, der Gott aus Only God Forgives ist.
Ganz ehrlich, ich dachte, du wärst jetzt gerade beim Protagonisten. Deshalb hatte ich ja gerade Schwierigkeiten. Ja, okay, gut.
Nein, das ist der Nassim Lee.
Ja, genau. Deshalb war ich gerade etwas verwirrt.
Ja, Vitaya ist...
kein französischer Name, das stimmt.
Richtig.
Ja.
Action-Rache-Film. Und zwar so nach Schema F, wie es sich gehört.
Genau.
Aber mit sehr brutalen Kampfszenen.
Mit überaus brutalen Kampfszenen. Das, was den Film meiner Meinung nach gerettet hat, ist wirklich Härte, der Härtegrad, die Gewalt, der in Anführungsstrichen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, wie die Kämpfe hier ausgetragen werden, die ich dann doch hin und wieder recht schön choreografiert finde, aber besonders dann halt auch, weil sie so abwechslungsreich sind, wenn es darum geht, was für Waffen eingesetzt werden und was für vor allem unkonventionelle auch Körperteile genutzt werden, um die Gegner zur Strecke zu bringen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, dann ist der natürlich jetzt auch, du hast Only God Forgives eben angesprochen, ich weiß nicht, ob das dann auch in die Richtung gehen sollte, dass der visuell dann auch so ein bisschen Richtung Giallo, sag ich mal, geht, weil der sehr, schon teilweise sehr nett mit seinen Farben spielt, ne? Besonders wenn wir in solchen in Club-Szenen und so sind, sehr viel Neonlicht, das hier.
Ich habe das nur gesagt, weil da der Schauspieler mitspielt.
Ja, ich habe schon verstanden, aber dennoch ist der Bezug natürlich ganz nett, weil das hier von der Ausleuchtung her teilweise auch so ein bisschen in die Richtung geht. Auch was den Soundtrack angeht, würde ich das so aus Erinnerung her sagen. Also ne, so coole Synthi-Sounds. Das war eine schöne Untermalung für die Kämpfe. Aber ich muss sagen, ansonsten hat der Film mich null berührt. Der Typ war mir scheißegal.
Der ist auch kein guter Schauspieler oder...
Ja.
Der bringt auch nicht so viel Gefühl rüber, ne?
Ja, und die Rolle ist jetzt auch irgendwie nicht so... Ich meine, man weiß halt, dass er eine Vergangenheit hat und dass er halt nicht unbedingt direkt zu den Guten gehört. Auch wenn es natürlich verständlich ist, dass er Frau und Tochter irgendwie rächen möchte, kann man natürlich nicht konform damit gehen, was er da hier mit den Leuten macht. Weil er auch immer hin und her schwingt zwischen, ne, dass er die ganze Zeit verfolgt wird, aber dass er selber auch auf der Suche danach den Peinigern, sag ich jetzt mal, ist.
Mhm.
Ja, schwierig, aber war auch auf der Unterhaltungsebene dann ganz okay.
Kommt ja am Anfang aus dem Gefängnis, deswegen ist er ja der Geläuterte. Er möchte ja nicht mehr für diesen Gangster arbeiten.
Natürlich.
Und dann auf der Flucht vor den Gangstern, die ihn dann da daraufhin verprügeln wollen. Er tötet den ja auch nicht absichtlich. Ne? So, das wird dann vorgeschoben, um zu sagen, es ist okay, dass er hier 120 Leute kalt macht.
Ja.
Und dann natürlich, weil seine Familie dann auch, das Typische halt, ne? So, die Frau wird getötet und so weiter. Und das legitimiert dann dieses absolut ultrabrutale.
Findest du?
Er hat mich ein bisschen, dass der Film möchte das damit legitimieren. Xavier Jeans, so hat er sich vorgestellt, jetzt habe ich endlich mal den Namen richtig gehört. Xavier Jeans macht hier einen auf Gareth Evans.
Mhm.
Er eifert so ein bisschen dem Regisseur von The Raid nach, der ja auch Gangs of London gemacht hat. Und dafür hat Xavier Jeans auch, ich glaube, ein paar Folgen gedreht.
Okay.
Eine oder so, der ersten Staffel. Da kam das so alles so zusammen, habe ich zumindest gesehen. Dieser Verlang hier, der Film, wer auf knallharte Prügel-Action steht, der kriegt hier genau das, was er braucht.
Ja.
Story ist nicht mehr als Bloodsport und wie die alle heißen, aus den 80er, 90ern.
Ja.
Komplett vorhersehbar, auch wenn die am Ende versuchen, einen da irgendwie so einen Twist zu verkaufen mit dem Verräter und so. Das ist alles von vornherein klar, das weiß man.
Ja.
Aber ist nicht schlimm, das war so Sonntagnachmittag einfach Hirnausunterhaltung.
Ja.
Ging klar, nichts Besonderes, aber für das, was er ist, macht er nichts falsch. Ne?
Das ist korrekt. Der Herr ist auf den Tag genau 7 Jahre älter als ich, der Regisseur.
So alt ist er.
Das ist krass, oder? Du Arsch!
Dass der in dem Alter noch Filme macht.
Okay, da hat ja letztens schon ein User erschreckend angemerkt und erkannt, was du hier wieder immer in meine Richtung ausholst und
Age-Shaming ist das.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb möchte ich auf jeden Fall ganz schnell zum nächsten kommen, denn der heißt Peter Must Die. Das ist zumindest so deine Agenda hier. Die du hier schon seit Monaten verfolgst.
Seit 25 Jahren, Peter.
Nee, aber Vincent Must Die ist der nächste Film. Frankreich, Belgien.
Wieder ein Franzose. Das gibt's doch nicht.
Ja, wieso? Das sind unsere direkten Nachbarn. Klar, dass da ein paar Filme rüberkommen.
Ja, aber wie die Sabine, auch schöne Grüße an der Stelle, die natürlich auch vor Ort ist beim Fantasy Filmfest, wie immer, schon treffenderweise gesagt hat, die haben da ganz schön bei Cannes abgeräumt.
Ach so.
Also das Programm, ne? Haben sich schön da aus Cannes zusammengestellt irgendwie. Also kann sein, kann auch nicht sein, weiß ich nicht.
Gibt aber schlimmere Festivals, auf denen du Filme abgreifen könntest.
Auf jeden Fall. Ja. Ich beschwere mich ja nicht. Ich teile nur mit.
Die Geschichte, die uns hier vorgesetzt wird, ist auf Papier erstmal großartig. Also zumindest der Anfang, also das, womit wir hier auch ins Kino, sag ich mal, gelockt wurden.
Das Konzept, die Idee.
Genau, denn der Vincent, das ist so ein ganz, ja, das ist ein Bürohengst. Also ich glaube, der ist irgendwie Richtung Werbung oder so unterwegs. Das ist aber nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass er wahllos von Kollegen, die ihm wohl zu lange in die Augen schauen, ja, verprügelt wird oder ähnliches. Die trachten ihm nach dem Leben und das scheint irgendwie dann wirklich ein Schema zu haben. Und so ist er sich bald des Lebens nicht mehr sicher und ja, muss quasi ein wenig abtauchen, sucht Hilfe bei seinem Vater oder Unterschlupf bei seinem Vater und zieht halt auch wirklich aufs Land, weil er halt immer wieder von Leuten angegriffen wird, die ihn halt umbringen wollen. Er trifft auf jeden Fall natürlich auch auf eine weitere Person in Form einer Frau, damit wir natürlich auch noch ein bisschen, wie der Regisseur selbst im Vorwort uns mitteilt, das Thema Liebe auch noch integrieren kann, weil was als ja als so Sozialsatire anfängt oder Gesellschaftssatire anfängt, hin zu ja so zombie-apokalyptischen Horrorszenario auswächst, dann ja in ein Liebesdrama schon fast mündet und hier in 90 Minuten, glaube ich, erzählt und damit relativ abwechslungsreich hier die Geschichte vom Vincent erzählt.
Ja. Oui, oui, c'est vrai.
Merci. Ja, und dann letztlich auch wieder so ein Film uns liefert, bei dem ich nicht weiß, in welche Richtung meine Empfindungen tendieren sollen, weil ich eine Zeit lang echt zufrieden mit dem Film war. Ich fand, das erste Drittel fand ich klasse, weil es auch so überraschend war und weil es so mysteriös war, weil man gar nicht wusste, was hier passiert. Das zweite waren dann halt, ja, so halt Prinzip Zombie-Streifen.
Oh, da war auch so viel 70er-Paranoia drin.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Hatte der Regisseur auch gesagt, ich muss sagen, das war so mit die sympathischste.
Stimmt.
Das sympathischste Begrüßungsvideo. Der Typ scheint sehr cool und locker drauf zu sein. Auf jeden Fall ein absoluter Genre-Fan und der war gut drauf. Hat ein paar coole Sprüche gebracht und lag auch mit der Einschätzung, also hat uns genau erklärt, was uns erwartet und das stimmte auch alles, ne? Eben so Zombies, Paranoia, Thriller und die Liebe nicht vergessen.
Richtig, aber wieso sollte er das auch falsch machen? Das ist sein Film, er weiß, worum es geht.
Ja, aber da gibt es auch Leute, die erzählen ja irgendeinen komischen Quatsch.
Ja, weil sie ihren Film verkaufen wollen, aber das hatte er nicht nötig, wir waren direkt gekauft. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, kannst ihn ja mal suchen.
Du hast gesagt über die verschiedenen Teile, erste Drittel das, zweite Drittel
also, genau.
Zombies und ein dritte Drittel was anderes.
Genau, das dritte Drittel war dann die Liebesgeschichte mehr oder weniger, die leider als erstes sehr deutlich dann auch irgendwo Logiklöcher in dem ganzen Konstrukt aufgedeckt hat.
Ja.
Was ich sehr schade fand, weil es dann halt auch sehr gemütlich ausgelaufen ist. Vor allem halt auch ohne klar ersichtliche Richtung, was das jetzt Ganze hier bedeuten soll. Ich meine, letztlich ist es schon irgendwo, denke ich mal, dieses eine Liebeshommage, also an die Liebe, eine Hommage an die Liebe irgendwo. Ja, ne, so von wegen, dass man halt alleine, weil er ist halt eigentlich so schon mehr oder weniger ein Außenseiter, dass es halt irgendwie geiler ist, zu zweit irgendwie durchs Leben zu treiben, wortwörtlich dann auch vielleicht zu sehen, als halt alleine und so dann halt auch, ne, aber ganz ehrlich, man kann da vielleicht was interpretieren, aber ich habe da halt auch letztlich keine große Aussage in diesem Film finden können, was ich irgendwie schade fand, weil auch die Regeln, die er aufgestellt hat am Anfang, irgendwie auch zwischendurch gar nicht funktioniert haben. Die irgendwie immer wieder aufgelockert oder aufgehebelt wurden und
man wusste nicht, warum. Das war das Problem, das wurde nicht erklärt.
Ja. Das fand ich so mit einem der größten Kritikpunkte, den ich hatte, weil ansonsten hat der eine Strecke schon ganz ganz vernünftig unterhalten.
Der fängt super flott an.
Ja.
Die Idee ist halt auch irgendwie cool, dass man gar nicht weiß, wo kommt das her und warum passiert das und er muss sich dann irgendwie damit arrangieren, ne, und versucht dann eben zu fliehen, fährt in eine andere Stadt, fährt woanders hin und holt sich dann einen Hund und so weiter und isoliert sich dann so ein bisschen von der Menschheit. Ja gut, Interpretation, weiß ich nicht, vielleicht so die steigende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft oder so. Kann man da drin sehen, muss man nicht sehen, ist auch egal. Weil es in erster Linie dann irgendwie ist schon so ein abgefahrener Genrefilm. Aber diese Liebesgeschichte, die fängt irgendwie cool an, aber dann zieht sich das auch. Und da war ich dann irgendwann auch nicht mehr so an Bord. Das fand ich dann schade.
Haben sie dich nicht aufs Schiff eingeladen?
Nee. Aber insgesamt bleibt da auf jeden Fall ein ziemlich positiver Eindruck zurück. Ist ein Regiedebüt von Stéphane Castaigne, wenn man das so richtig ausspricht. War ja auch im Fresh Blood Wettbewerb, glaube ich, dabei.
Stimmt, ja, richtig.
Da habe ich ihm, glaube ich, eine ziemlich hohe Wertung gegeben. Einfach, weil es im Vergleich zu anderen Filmen, die da auch in dem Wettbewerb waren, schon der ist, der mich dann am meisten überzeugt hat.
Ja.
Auch wenn er mich mit fortschreitender Laufzeit nicht mehr weiter überzeugen konnte. Ja. Also fängt sehr stark an, wird dann auch nochmal cool mit diesem Paranoia und Zombie-Sachen und so, aber gegen Ende ist es dann doch ziemlich generisch. Aber ist in Ordnung. Also da kann er auf jeden Fall noch was machen. Insgesamt habe ich da schon einen positiven Eindruck. Hat schon Spaß gemacht. Und ich sage nur, ey, am Anfang, oder wenn er dann aus dem Büro raus ist und der Kampf, wenn er da in dieses Haus zieht, der Kampf in der Scheiße mit dem Nachbarn, der ist echt eklig, der ist unangenehm und der ist hart.
Ja, auf jeden Fall. Und da wird er noch gekotzt bei. Das ist so
genau.
Geil.
Und gleichzeitig ist der auch lustig. Also, ja. Der tickt da viele Boxen, der Film. Und das ist halt das Schöne. Ne? Du hast was zu lachen, hast was zu mitfiebern. Allerdings ist dann eben dieses Mitfiebern ist irgendwann nicht mehr so gegeben, weil du, wie du gesagt hast, da schon so ein paar Sachen aufgelockert werden und wir nicht ganz verstehen, warum und ja. Wo geht das jetzt hin? Und außerdem ist der Titel auch ein bisschen irreführend.
Richtig.
Aber darf ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, weil sonst wäre Spoiler aus deiner Sicht. Ne?
Richtig.
Der Titel ist beinhaltet eine kleine Lüge.
Ist Spoiler genug.
Schade. Ja, aber ansonsten trotzdem ganz cooler Film.
Ja, ich weiß nicht ganz genau, wohin ich tendieren soll, aber es ist dann, also ich habe mich dann auch zwischen einer 3 und einer 4 von 5 entscheiden müssen. Es ist letztlich 3 geworden, aber mit Tendenz zur 4, von daher, ich fand ihn auch leicht eher zum Positiven hin.
Ja komm, da haben wir schon viel, viel schlimmere Sachen gesehen.
Ja, auf jeden Fall, genau, das sage ich ja. Aber ich hatte ja zumindest auch Erwartungen an diesen Film, die sind nicht komplett erfüllt worden, aber auch nicht komplett unerfüllt geblieben. Was beim nächsten Film dann schon wieder anders war, vielleicht. Denn unser Abschlussfilm, den wir jetzt besprechen, hat den großartigen Nicolas Cage in einer weiteren extravaganten Rolle des Teufels, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass das so ist, aber wir sprechen halt von Sympathy for the Devil und wer in diesem Gespann neben Joel Kinnaman soll denn hier der Teufel sein, wenn denn nicht der gute Nicholas? Und die zwei begeben sich auf einen Roadtrip in die Ungewissheit.
Ja, Roadtrip wider Willen.
Ja gut, wider Willen natürlich nur der eine, denn der James, der will eigentlich zu seiner hochschwangeren Frau, der wird hier von dem Joel Kinnaman gespielt.
Der einzig wahre Robocop.
Nein. Aber der hat doch hier in Suicide Squad hat er doch eine Rolle gehabt. Wen hat er da gespielt?
Ach ja. Stimmt. Sind Polizisten da oder so?
Ach, der war gar keiner von dem...
Nee, ich glaube nicht.
Ach so, das ist ja langweilig.
Egal, mittlerweile kennt man den Joel Kinnaman, ja.
Ja, genau. Ja, und vor dem Krankenhaus steigt dann ein irrer Nicolas Cage ins Auto, der, glaube ich, auch keinen Namen hat, ne? Also er sagt ja niemals seinen Namen.
Mhm.
Und zwingt ihn dazu, ne, mit Waffe irgendwo hinzufahren. Ist erstmal nicht klar, wohin. Aber der James denkt auf jeden Fall natürlich, dass Nicolas hier den Falschen hat und beteuert natürlich immer, du hast den Falschen. Dann ist das halt eigentlich schon so fast Kammerspiel im Auto, weil es gibt zwar mal einen Ausreißer in so einem Diner, aber ansonsten spielt das die ganze Zeit im Auto. Und dann ist das halt ein Wortgefecht zwischen den beiden. Und es geht halt eigentlich für uns nur darum, halt herauszufinden, also in Anführungsstrichen herauszufinden, wem man jetzt hier Glauben schenken kann. Entweder hat der James halt eine, vielleicht auch ein zweites Leben oder eine Vergangenheit, die ihn jetzt mit Nicolas Cage, also mit der Figur von Nicolas Cage einholt. Oder Nicolas Cage ist einfach nur ein verrückter Psychopath, der hier wahllos mit einem unschuldigen, sag ich mal, ein böses Spiel treibt.
Ja, vielleicht ist Nicolas Cage ja trotzdem einfach ein verrückter Psychopath.
What are you, Dr. Ross, my psychiatrist?
Kann ja sein. Oder gewaltbereiter.
Ja, Psycho. Ja.
Kann ja sein. Weiß man nicht. Sympathy for the Devil. Ich dachte zuerst, es sei ein Biopic über die Rolling Stones. Ist aber nicht so. Ja, was sagen wir zu dem Film? Nicolas Cage ist so ein Ding, ne? Sag ich immer wieder, ja, der wird halt immer so abgekultet seit ein paar Jahren. Teilweise zu Recht. Mhm. Also wenn man Pig zum Beispiel sieht, großartig. Oder auch jetzt hier letztes Jahr Massive Talent.
Ja.
Sehr cool, selbstironisch. Ein Film, der mich sehr überrascht hat, weil ich nicht gedacht hatte, dass das funktioniert.
Ich fand auch Renfield, fand ich ihn auch sehr überzeugend.
Ach ja, stimmt, auch ja. Zuletzt ja. erst. Ja, ja, immer wieder mal cool. Mhm. Aber manchmal auch einfach nur, ja, ich bin Nicolas Cage, ich drehe hier einfach durch und ja, dafür feiern ihn viele ab. Hier macht er das nicht ganz so extrem.
Ja, das ist auch ganz gut.
Ja, aber er macht das so ein bisschen. Ich finde das sehr unausgewogen. Ja, ich finde das sehr merkwürdig, weil er sich anscheinend nicht entscheiden kann, wie er diese Rolle jetzt hier wirklich spielt. Und ich muss sagen, der Film hat mich schon so ein bisschen gelangweilt.
Ja.
Ich fand den leider nicht so gut, wie ich ihn finden wollte. Hat mir da so ein bisschen. Ich dachte am Anfang, wo ich das geht in so eine Fight Club Richtung
ja.
oder dass das hier für irgendwas steht, ne? Die beiden im Auto irgendwie Engelchen, Teufelchen oder weiß ich nicht, dass das irgendwie so eine innere Zerrissenheit widerspiegelt oder dass das irgendwie ne, so eine Einbildung ist, was keine Ahnung. Und dann hat das eine relativ banale Auflösung, die ich überhaupt nicht zuträglich finde für den Film.
Ja, und auch hier wieder leider irgendwo ein wenig vorhersehbar ist.
Ja, das. Und es gibt nun mal Filme, die es besser machen. Also mit zum Beispiel Hitcher the Highway Killer mit Rutger Hauer. Also so Leute, die einen dann verfolgen, Roadtrip-mäßig, ne? Oder Duell oder sowas. Ja, das sind einfach super geile Filme. Und hier ist das so, der Joel Kinnaman beteuert die ganze Zeit so, ja, ich bin unschuldig, ich will zu meiner Frau, ich will zu meiner Frau, ich will zu meiner Frau. Nicolas Cage krakeelt dann auch darum. Und dann halten sie irgendwo. Und dann steigen sie wieder ins Auto und dann fahren sie weiter und die krakeelen sich wieder beide gegenseitig. Und heulen rum und dann halten sie wieder irgendwo und das ist halt, das ist Stop and Go, ne? Und das ist wirklich repetitiv und das Ende, ja, fand ich echt unbefriedigend. Also das fand ich wirklich leider nicht gelungen.
Es ist streckenweise wirklich ereignislos. Ich muss auch sagen, ich finde die Dialoge zwischen den beiden nicht sonderlich interessant.
Ja, genau.
Und auch nicht besonders gut durchdacht. Ja, von mir aus kannst du jetzt kommen mit so von wegen, ne, Tarantino, der hat immer volles Gespür für Dialoge. Derjenige, der hier ne, für die Dialoge zuständig war, der hat jetzt nicht unbedingt so das Fingerspitzengefühl, beziehungsweise der weiß nicht so richtig, wie man einen coolen, interessanten Dialog schreibt, damit man hier auch wirklich beim Ball bleibt, weil letztlich ist es halt wirklich 50% im Auto, fahrend, die reden miteinander und es passiert halt sonst wenig. Vielleicht mal eine Polizeikontrolle, dann steigen sie mal aus, um im Diner was zu essen und sowas. Ne, da entstehen dann halt vielleicht mal kleine Sequenzen, in denen dann halt auch was passiert.
Na, wenigstens mal so ein bisschen Action.
Ja, genau. In denen dann halt auch mal die Schusswaffe zum Einsatz kommt und man auch mal das Gefühl hat, dass der gute James hier vielleicht auch die Möglichkeit zur Flucht hat, ne, weil das ist ja auch entscheidend, dass man das Gefühl hat, ne, er kann sich auch in gewisser Form hier retten. Das ist schon so irgendwie so. Das wären dann halt die Spannungsmomente. Die sind aber relativ rar gesät. Was ich schade finde, weil ich finde den stylisch eigentlich ganz cool. Also der ist, wie ich finde, cool in Szene gesetzt. Das Finale wiederum ist dann irgendwie auch sehr gewöhnlich in den Motiven, die er so mitnimmt. Da könnte man schon fast generisch sagen.
Habe ich sogar getan eben.
Okay. Ah ja, okay, sorry.
Macht ja nichts.
Und ist dann leider aber auch so der Fall, dass gesagt wird hier so von wegen, hey, wir haben hier voll den geilen Twist, dass er halt eigentlich überhaupt nicht ist.
Nee.
Das war dann schon ein bisschen aufgesetzt und albern. Was ich halt schade fand, weil ich sehe Cages Performance eigentlich sehr wohlwollend gegenüber, weil ich mich ein bisschen gefreut habe, dass er sich auch mal zurückgenommen hat, zurückgehalten hat und nicht komplett abgedreht hat, weil das macht irgendwie immer so alles drumherum kaputt. Ich finde, damit nimmt er immer so ein bisschen mehr Fokus auf sich und lenkt halt von allem drumherum ab. Und so kann er hier, finde ich, manchmal auch in so ein, zwei emotionalen Momenten dann auch mal überzeugen, weil letztlich ist für mich Cage immer noch kein guter Schauspieler. Das ist ein Schauspieler, der sehr übertrieben sich darstellt kann und das funktioniert halt in dem einen oder anderen Film.
Oh, er kann, wenn er will.
Ja, aber im Großen und Ganzen ist er das in der Regel eher selten. Ne? Also du hast einen Pick genannt.
Leaving Las Vegas.
Ja, aber das sind halt wirklich so Ausnahmen, wo du sagen würdest, da hat er vom Schauspiel her Großartiges geleistet. Aber ansonsten...
Ja, kann, wenn er will. Und hier finde ich, er hat es nicht gut angelegt, weil es irgendwo dazwischen ist. Und es wirkt so, als wenn er sich nicht ganz entscheiden kann. Also als wenn er so, er ist gerade dabei durchzudrehen und dann, ich habe das Gefühl, ich merke, wie er auf die Bremse tritt. Das ist nicht gut. Es kommt nicht gut rüber. Kommt nicht authentisch rüber. Aber du hast vorhin was Wichtiges gesagt, was jetzt schon eine Zeit lang her ist. Das ist alles wichtig, was du gesagt hast. Aber etwas, was mir jetzt ganz bewusst wurde mit den Dialogen. Das ist ein entscheidender Punkt. Tarantino kann halt so Bullshit-Dialoge so klingen lassen, als wenn sie sehr unterhaltsam sind.
Ja.
Aber er kann, hat noch was anderes. Er kann Dialoge schreiben, die viel über die Figuren aussagen.
Und
über ihre Intentionen
und
ihre Persönlichkeit.
Ja, das macht er hier nicht.
Und dieser Film macht das hier gar nicht. Ein guter Drehbuchschreiber, ein guter Drehbuchautor hätte jetzt hier die Dialoge so geschrieben, dass man vielleicht so Stück für Stück hinter das Geheimnis kommt oder dass immer so ein bisschen so eine Facette oder so ein Vorhang fällt.
Stimmt.
Und noch einer, noch eine Zwiebelschicht geht ab und so weiter, dass man über die Dialoge macht. Aber es ist halt so die ganze Zeit rumkrakehle und am Ende, ja, übrigens das, dies und das.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen, das finde ich dann schwach.
Ja, es ist kein dramaturgischer Aufbau, sondern es ist dann einfach am Schluss wirklich so ein Reveal aus dem Nichts. Hast du damit rechnen können oder nicht? Punkt. Es ist aber nicht so, dass du rangeführt wirst und dann sozusagen dann auch irgendwann merkst, so stimmt, ne, das, was gerade gesagt wurde oder das, was getan wurde, erklärt, warum das so ist, wie es ist. Ne? Also erklärt den Twist. Ist auf jeden Fall an Potenzial liegen geblieben, sagen wir mal so. Hätte man geiler machen können.
Absolut. Ich habe da leider nicht so viel Sympathy for the Devil in dem Fall. Und muss sagen, dass der dann schon so eine kleine Enttäuschung ist, dieser Film.
Okay, wir haben aber auf jeden Fall Sympathy for the Festival.
So ist es.
For the continuation of the festival. And therefore, we have plenty of titles left for you. It will be some non-horror movies, but a lot of horror movies will wait for you the next week.
Machst du hier Bela Lugosi? Oder?
Nein.
So ein bisschen klingt's.
Ja, echt?
Ja, ein bisschen.
Weiß nicht. Hab nur versucht, irgendwie möglichst schlecht Englisch auszusprechen und trotzdem irgendwie richtig zu klingen. Nee, aber nächste Woche wird ja sehr horrorlastig und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal das eine oder andere Highlight mitbringen.
Absolut, das wird der Fall sein. Da haben wir ein paar Sachen noch im Köcher. Dann ist schon Oktober. Das heißt, Halloween-Specials sind da, ist am Start. Wie versprochen, da kommen ein paar richtig coole Videos, es kommen spezielle Podcasts und vielleicht taucht hier und da ja mal ein Gast oder eine Gästin auf oder so. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, bin sehr gespannt auf euer Feedback, auch natürlich zu diesem Podcast und zu allen Podcasts und Videos auf unserem Kanal. Vielen Dank, liebe Filmfressen-Familie. Lieben Dank an die Patrons, die jetzt ein bisschen Geduld an den Tag legen, weil wir ihre Wünsche dann erst später besprechen.
Mhm.
Und natürlich lieben Dank an dich, Peter. Es war mir wie immer ein Fantasy-Filmfest. Ich sag einfach tschüss, bis zum nächsten.
Es war dir kein inneres Blumenpflücken, wie der gute Tom das sagen würde. Okay, das gebe ich jetzt mal so weiter.
Sagt der Tom nicht, es war mir ein innerer Reichsparteitag? Nee, sagt er nicht.
Boah. Von welchem Tom reden wir? Reden wir von Sam Tom?
Ich glaube, ja, eigentlich schon.
Nee, es war natürlich ein großes Fest. Ich kann das, was euch erwartet, auf jeden Fall noch konkretisieren, denn ich werde jetzt hier schon mal das erste Halloween-Special spoilern. Es wird ein ganz großer Klassiker, ein ganz großer Universal-Klassiker sein. The Creature from the Black Lagoon oder auch im Deutschen Der Schrecken vom Amazonas. Ja, auf den könnt ihr euch auf jeden Fall am Sonntag freuen. Wir haben uns ja auch schon bei der Aufnahme gefreut darüber. Aber es werden noch ganz viele andere tolle Specials folgen, unter anderem einem sehr horrorlastigen zweiten Filmfestival-Berichterstattung. Oh, und in diesem Sinne, Greetings an alle, vor allem unsere Patrons. Lasst gerne ein Patron-Abo da, dann könnt ihr ein bisschen mitgestalten. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und ich hoffe natürlich, wie immer, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.